Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Echt schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch riesig auf das Thema heute.
Also wir machen heute einen richtigen Deep Dive. Und zwar in einen Bereich, der fast schon ein bisschen was von einem antiken Mystery-Thriller hat.
Oh ja, das ist ein super Vergleich.
Genau, weißt du, wenn man alte Texte liest, besonders die biblischen Schriften, dann stolpert man oft über so scheinbar unwichtige historische Details. Und Jahrhunderte später tauchen genau diese Details plötzlich wieder auf und sind quasi der kryptische Schlüssel für ein völlig neues Ereignis.
Richtig, und das ist eben keine bloße Vorahnung oder so ein Zufall.
Eben, das ist eine extrem dichte, absichtliche Architektur. Und die wurde über Jahrtausende von Dutzenden Autoren aufgebaut. Wir haben uns dafür heute die Notizen von Dr. Matthew S. Harmon vorgenommen. Er nennt dieses ganze Konstrukt die Mechanik der typologischen Muster.
Mhm. Harmon geht da wirklich methodisch in die Tiefe.
Ja, absolut. Wir kennen ja alle so dieses grobe Konzept von Verheißung und Erfüllung, aber Harmon legt hier einen Rahmen vor, der das Ganze radikal präzisiert. Aber lass uns das gleich mal zu Beginn aufschlüsseln. Da draußen fragst du dich jetzt vielleicht, okay, warum sollte mich das interessieren, besonders wenn ich überhaupt kein Theologie-Nerd bin?
Berechtigte Frage.
Voll. Aber es geht hier im Grunde darum, zu verstehen, wie Literatur und Geschichte auf so einer ganz tiefen Ebene miteinander verwoben sind. Das ist echt so ein Aha-Moment für jeden, der gerne komplexe Zusammenhänge knackt.
Ja, absolut. Weil diese Muster verändern wirklich komplett die Art und Weise, wie wir überhaupt historische Texte wahrnehmen. Das sind nicht nur Lesehilfen. Harmon zwingt uns da quasi die literarische Mechanik viel, viel genauer zu betrachten.
Okay, bevor wir jetzt aber die großen literarischen Rätsel lösen, müssen wir, glaube ich, unser Werkzeug verstehen. Was zum Teufel ist eigentlich dieses typologische Muster?
Also Harmon grenzt die Typologie extrem scharf von anderen Sachen ab. Er sagt, es geht nicht um lockere Assoziationen. Es ist eine Struktur, die auf drei Pfeilern ruht.
Okay, drei Pfeiler. Welche sind das?
Erstens, es muss eine absichtliche literarische Formung geben. Zweitens, das Ganze ist selektiv in seinen Details. Also nicht alles muss passen.
Mhm.
Und drittens, es hat so eine erwartungsvolle Analogie. Es deutet also aktiv auf etwas Größeres hin.
Okay, aber wie unterscheidet sich das dann von, ich sag mal, reiner Allegorie, wo man einfach sagt, das eine steht symbolisch für das andere?
Das ist genau der entscheidende Hebel bei Harmon. Er bringt da oft den antiken Philosophen Philo von Alexandria ins Spiel, um zu zeigen, was Typologie eben nicht ist.
Ah, Philo. Der hat doch alles irgendwie philosophisch gedeutet, oder?
Ganz genau. Philo hat historische Ereignisse komplett entkernt. Er hat quasi die reale Geschichte ignoriert, um daraus so zeitlose philosophische Ideale zu basteln. Harmon weist das strikt zurück.
Also für Harmon muss es buchstäblich im Dreck der Geschichte verwurzelt sein.
Ja, perfekt ausgedrückt. Die historische Bodenhaftung ist für ihn absolut nicht verhandelbar. Der ursprüngliche Typ, also sagen wir mal König David oder der Tempel oder der Exodus aus Ägypten, das muss eine faktische, reale Existenz gehabt haben.
Mhm. Verstehe. Ohne echte Geschichte funktioniert das Ganze nicht.
Richtig. Und dann gibt es eben das Konzept der progressiven Offenbarung. Du hast den Typ und dann den Antityp.
Warte mal, da klinke ich mich mal kurz ein. Antityp, klingt das nicht irgendwie total negativ? Wie so ein Bösewicht im Comic?
Ja, das stimmt. Im modernen Sprachgebrauch verstehen wir Anti ja fast immer als dagegen. Anti-Held, Antagonist.
Genau.
Aber in dieser hermeneutischen Tradition kommt das vom griechischen Antitypon. Das bedeutet eher Repräsentation oder Substanz. Stell dir vor, du siehst einen Schatten auf dem Boden.
Okay.
Der Schatten ist der Typ. Du erkennst vielleicht grob die Umrisse. Aber erst wenn die reale Person um die Ecke biegt, das ist dann der Antityp, siehst du das wahre, dreidimensionale Ausmaß. Der Antityp ist also nicht das Gegenteil, sondern die Erfüllung des Schattens.
Ah, krass, das ist ein starkes Bild. Und Harmon sagt ja auch, dass dieser Antityp, also die reale Person in deiner Analogie, immer größer sein muss als der ursprüngliche Typ, oder?
Exakt. Das nennt man Eskalation. Wenn Propheten wie Jesaja einen neuen Exodus vorhersagen, dann ist das nicht einfach nur eine Wiederholung der Flucht aus Ägypten.
Sondern?
Der zweite Durchlauf, der Antityp, sprengt die alten Grenzen komplett. Das wird dann ein kosmisches, weltumspannendes Ereignis. Die Substanz übertrifft den Schatten massiv.
Okay, das leuchtet ein. Aber da stoßen wir direkt auf ein riesiges Problem. Also, wenn das alles so in der echten Geschichte verankert ist, woher wusste der ursprüngliche Autor eigentlich, dass er gerade einen Typ erschafft?
Ah, jetzt sind wir mitten im großen Gelehrtenstreit angekommen.
Genau, das ist doch die Frage, ob das vorwärts oder rückwärts gerichtet ist, ne?
Ja. Auf der einen Seite hast du Gelehrte wie James Hamilton, der sagt, Typologie ist immer strikt prospektiv, also vorwärts gerichtet.
Hast du da ein Beispiel?
Klar. Nimm das 5. Buch Mose, Kapitel 18. Dafür spricht Gott einen neuen Propheten, der wie Mose sein wird. Der Text fordert den Leser da ganz direkt auf, in die Zukunft zu schauen.
Okay, das ist offensichtlich. Der Autor legt den Vektor bewusst nach vorn. Mhm. Aber es gibt doch auch die andere Seite, oder?
Genau. Richard Hayes vertritt die retrospektive Typologie, also den Blick in den Rückspiegel. Er schaut sich an, wie Paulus im 1. Korintherbrief Christus explizit als das Passahlamm bezeichnet.
Mhm.
Wenn du aber den Originaltext aus dem 2. Buch Mose liest, da steht nirgends, dass dieses Opfertier eine zukünftige menschliche Person vorabschattet.
Stimmt, das steht da einfach nicht. Man sieht diese Verbindung also erst im Nachhinein, wenn das Ereignis schon passiert ist.
Richtig. Und Hamon versucht nun, diese beiden Lager zusammenzubringen. Er sagt, es gibt beides. Wir müssen uns nicht entscheiden.
Aber wie löst er das Problem der Rückschau? Das wirkt ja extrem willkürlich.
Er benutzt dafür eine fantastische Metapher aus der Kriminalistik. Die Luminol-Analogie.
Oh, wie bei den True-Crime-Serien.
Genau. Wenn du an einem Tatort Luminol sprühst, dann erzeugt das Luminol ja kein Blut.
Nee, das macht es nur unter Schwarzlicht sichtbar.
Exakt. Und genau so wirken spätere Texte auf ältere Texte. Das spätere Ereignis wirft neues Licht auf den alten Text, aber die Struktur muss von Anfang an da gewesen sein.
Das ist genial.
Er vergleicht das auch mit einem Mystery-Thriller. Weißt du, beim ersten Anschauen eines Films fällt dir gar nicht auf, dass der Metzger schon in Szene 1 den Kerzenständer berührt hat.
Oh ja, das kenne ich.
Aber beim zweiten Mal gucken ist es plötzlich super offensichtlich. Das Ende ändert nicht das Rohmaterial des Films. Es ordnet nur die Bedeutung neu.
Das wirft für mich aber eine echt wichtige Frage auf. Wenn wir rückwärts schauen, laufen wir dann nicht Gefahr, einfach Dinge in den Text hineinzulesen, die wir dort unbedingt sehen wollen? Also so ein krasser Bestätigungsfehler?
Das ist die absolute Kerngefahr. Theologisches Retconning, könnte man sagen. Aber deshalb pocht Hamon ja so auf die historische Realität. Das Luminol funktioniert halt nur, wenn das Blut wirklich da ist. Wenn du Bleichmittel einsprühst, leuchtet es auch, aber es ist kein Blut.
Okay, das ist ein super Filter. Lass uns das mal in der Praxis testen. Wir setzen jetzt quasi unsere Luminol-Brillen auf. Wie sieht das bei Hamon konkret aus?
Schauen wir uns mal das offensichtlichste Beispiel an, Römer Kapitel 5. Da vergleicht Paulus Adam und Christus.
Adam als der Typ und Christus als der Antityp, richtig?
Genau. Und hier siehst du diese Eskalation, über die wir vorhin gesprochen haben, ganz extrem. Paulus nutzt diese wie viel mehr Argumentation. Adams Sünde brachte den Tod, aber Christi Gehorsam bringt Gnade, die das bei weitem übersteigt.
Das ist nicht einfach nur ein Zurücksetzen auf Null.
Nein, überhaupt nicht. Und was hier besonders spannend ist, Hamon weist auf multiple Iterationen hin.
Was genau meint er damit?
Naja, das Adam-Motiv, also dieser Auftrag zu herrschen und fruchtbar zu sein, das überspringt nicht einfach Jahrtausende. Es gibt eine Kette. Adam, dann Noah, dann David.
Und die scheitern alle irgendwie?
Richtig. Bis wir dann ins Matthäusevangelium kommen, Kapitel 28, da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden. Das ist die ultimative Erfüllung, der Antityp, der endlich das tut, wozu Adam eigentlich bestimmt war.
Wahnsinn. Okay, das war das große, offensichtliche Beispiel. Aber du meintest, Hamon hat auch ein subtileres.
Ja, Matthäus Kapitel 4, die Versuchung Jesu in der Wüste.
Oh, hier wird es wirklich interessant. Erzähl mal.
Auf den ersten Blick ist das eine Geschichte über Fasten und eine Prüfung. Aber wenn du genau hinsiehst, zieht der Autor hier krasse Parallelen zwischen der Nation Israel als Typ und Jesus als Antityp.
Also Israel in der Wüste beim Exodus.
Genau. Beide werden explizit Sohn Gottes genannt. Israel war 40 Jahre in der Wüste, Jesus 40 Tage. Beide hungern. Beide sind total isoliert.
Okay, die Struktur ist extrem ähnlich. Aber was ist der eskalierende Unterschied?
Der Unterschied ist, Israel hat versagt. Sie haben gemurrt, wollten Brot, sind in Götzendienst verfallen. Jesus hingegen durchbricht dieses Muster. Er widersteht.
Weißt du, das erinnert mich an Filmmusik.
Wie meinst du das?
Naja, das ist wie so ein musikalisches Leitmotiv. Die Geschichte Israels in der Wüste ist ein Motiv, das jahrhundertelang immer in einer tragischen Molltonart gespielt wurde, das ständige Scheitern.
Ja, schönes Bild.
Und dann kommt Matthäus und spielt plötzlich exakt dieselben Noten, dasselbe Leitmotiv, aber in einer strahlenden Durtonart.
Jesus sucht sich ja in dieser Szene auch nicht einfach irgendwelche Kalendersprüche aus seinem mentalen Rolodex zusammen, um dem Teufel zu antworten, oder?
Ganz und gar nicht. Er zitiert ganz gezielt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6 und 8.
Und das sind doch die Passagen, wo Mose, genau, wo Mose das Versagen Israels in der Wüste rekapituliert. Jesus nutzt buchstäblich das Autopsieprotokoll des israelitischen Scheiterns als sein Handbuch, um zu widerstehen. Er schreibt die Geschichte aktiv um.
Das ist der Wahnsinn, das ist so kunstvoll gewebt. Aber ich merke das an mir selbst, wenn man einmal anfängt, diese Muster zu sehen, dann wird das schnell süchtig machend.
Oh ja, man sieht dann überall Muster.
Genau. Was hält uns also davon ab, völlig verrückt zu werden und in jedem kleinen Detail eine tiefere Bedeutung zu suchen?
Da ist Harmon zum Glück sehr streng, er zieht da klare Grenzen und sagt, nicht jede Ähnlichkeit ist auch eine Typologie.
Hast du ein Beispiel für etwas, das ähnlich ist, aber keine Typologie?
Ja. Nimm das sogenannte literarische Echo. In der Genesis lügt Abraham über seine Frau und sagt, sie ist meine Schwester, weil er Angst hat.
Und eine Generation später macht sein Sohn Isaak exakt das Gleiche, wichtig.
Genau. Aber das ist kein Typus, der auf eine gigantische, weltumspannende Erlösung hindeutet. Es zeigt uns literarisch einfach nur, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Okay, verstehe. Und wie ist das mit der Allegorie? Du meintest vorhin, Philo hat alles allegorisiert.
Da warnt Harmon ganz extrem vor. Man darf nicht jedes winzige Detail auspressen. Das klassische Beispiel, jemand liest im Josua-Buch von einem roten Seil und sagt sofort, aha, etwas im Text ist rot, also muss das zweifellos das Blut Jesu am Kreuz sein.
Aber das ist doch total Ideologie, oder? Das hat mit Exegese nichts zu tun.
Richtig. Die Farbe Rot ist in der Antike oft einfach nur ein Farbstoff. Harmon hat dafür eine goldene Regel. Typologie funktioniert immer auf der Makroebene.
Makroebene? Also große Strukturen?
Ja, es geht um große Lebensthemen, historische Strukturen, nicht um mikroskopische Details, die man aus dem Kontext reißt. Wenn das Detail die ganze Last des Arguments tragen muss, bricht die Interpretation zusammen.
Mhm. Erfordert also eine Art interpretative Demut, oder?
Exakt. Ein super Beispiel ist die Figur des Josua. Er führt das Volk Israel nach Moses Tod ins versprochene Erbe. Das klingt schon sehr nach Jesus, der seine Nachfolger ins geistliche Erbe führt, oder?
Ja, total. Zumal die Namen ja linguistisch verwandt sind. Jeschua und Jehoshua.
Genau, die Verlockung ist riesig, Josua als den ultimativen Typus für Christus zu deklarieren. Aber Harmon sagt, halt, langsam. Der biblische Text selbst zieht diese explizite Verbindung fast gar nicht.
Wirklich?
Ja, das Neue Testament fokussiert sich da vielmehr auf Adam oder David. Und Harmons Punkt ist, wenn der Text die Verbindung nicht explizit nennt, dann sollten wir diese Idee mit einer lockeren Hand halten und bloß nicht dogmatisch werden.
Also was bedeutet das alles für dich als Hörer, wenn du solche Texte liest? Ich würde sagen, es braucht eine gute Balance, ne? Zwischen dieser Neugier eines Detektivs, der Muster sucht, und der Zurückhaltung eines Wissenschaftlers, der nicht überinterpretiert.
Absolut. Was hier wirklich faszinierend ist, diese Demut, die Harmon fordert, ist eigentlich generell der beste Ratschlag für den Umgang mit Informationen heute.
Ja, in unserer heutigen Informationsflut sowieso. Lass uns das mal kurz zusammenfassen. Wir haben heute gesehen, dass diese typologischen Muster echt keine trockene Theologie sind.
Überhaupt nicht, nein.
Das ist ein total dynamisches, absichtliches Netzwerk aus Hinweisen. Mal schauen sie nach vorn, mal werden sie erst im Rückspiegel sichtbar, das berühmte Luminol.
Und wir haben anhand von Ada und Israel in der Wüste gesehen, wie genial diese Eskalation, dieser Wie-viel-mehr-Schluss funktioniert.
Genau. Und gleichzeitig haben wir gelernt, warum wir die rote Farbe manchmal einfach nur rote Farbe sein lassen müssen. Richtig?
Ja, interpretative Demut. Ganz wichtig.
Also wenn du das nächste Mal alte Texte liest oder vielleicht sogar, wenn du einen richtig gut geschriebenen Film schaust, achte mal auf diese Makrostrukturen und literarischen Echos. Das verändert alles.
Das tut's wirklich.
Weißt du, ich möchte dir da draußen am Ende noch einen ganz anderen Gedanken mit auf den Weg geben, über den du mal nachgrübeln kannst.
Oh, jetzt bin ich auch gespannt.
Also wenn diese antiken Autoren ihre Texte schon vor Jahrtausenden mit derart krassen generationenübergreifenden Mustern verwoben haben, also von Adam über Noah bis zu Jesus, was sagt uns das eigentlich über unser modernes Storytelling?
Ah, okay.
Denk mal an diese ganzen riesigen Cinematic Universes heute, wie Marvel, oder diese epischen Buchreihen. Fans analysieren stundenlang winzige Hinweise aus frühen Filmen, um das Finale zu deuten. Suchen wir da vielleicht unbewusst genau nach diesen eskalierenden Typologien?
Das ist ein echt starker Gedanke.
Vielleicht ist unser menschliches Gehirn einfach seit Jahrtausenden genau auf diese Art der Mustererkennung programmiert. Wir suchen instinktiv nach dem Typ, um uns auf den Antityp vorzubereiten. Einfach mal drüber nachdenken.
Da gibt es definitiv Parallelen.
Gut, das war unser Deep Dive für heute. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.